The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue, kalte Winterwoche. Heute ist Montag, der 2. Februar. In Zeiten wie diesen wollen wir gleich am frühen Morgen wissen, was ist eigentlich an den Kapitalmärkten los, was ist zu erwarten. Noch bevor Wall Street eröffnet und London, Frankfurt und Paris und all die anderen Börsen, schalten wir jetzt ab sofort jeden Morgen zunächst erstmal kurz zu Anne Schwedt nach New York. Einen schönen guten Morgen, Anne. Was ist vorbörslich passiert?
Guten Morgen, Gabor. Ja, vorbörslich deutet heute alles auf einen schwächeren Start hin. Die Futures auf den Dow Jones liegen rund 5 Uhr deutsche Zeit bei rund 0,5% im Minus. Beim S&P 500 sind es 0,9% und an der Nasdaq sogar 1,2%. Grund dafür ist, dass der Abverkauf von Edelmetallen und Bitcoin am Wochenende weiterging. Viele Anleger nehmen hier ganz klar Risiko vom Tisch. Dazu kommt Druck von der KI-Story, berichtet, dass Nvidias geplanter Milliarden Deal mit OpenAI in Stocken geraten ist, verunsichern die Tech-Investoren. Entsprechend stehen die wachstumsstarken KI-Lieblinge vorbörslich besonders unter Beobachtung, Gabor.
Vielen Dank, Anne. Wir hören uns gleich in deinem Börsen-Update etwas ausführlicher.
Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us. But not anymore.
Wann immer der Mann spricht, etwas ankündigt, die Welt vor vollendete Tatsachen stellt, seine Fans jubeln reflexartig. Aber seine Gegner reagieren ähnlich pauschal, nur andersrum. Anderson Cooper von CNN und Kamala Harris im vergangenen Wahlkampf.
Let me ask you tonight, do you think Donald Trump is a fascist?
Yes, I do. Yes, I do.
Dabei merken viele nicht, dass sie sich rhetorisch der gleichen Methoden bedienen wie Trump selber. Er ist grob, zynisch, menschenverachtend, zumindest rhetorisch, wenn er Demonstranten in Los Angeles als Tiere bezeichnet.
These are animals, but they proudly carry the flags of other countries.
Aber auch die Gegenseite schießt gern in ähnlicher Preisklasse zurück. Er sei eine Gefahr für alle und die Welt, ein Faschist.
There's a word for this, Ashley. It's fascism.
Anna Freud, die Tochter des großen Psychoanalytikers Sigmund Freud, hat den Prozess der Selbstverformung exakt beschrieben. Man will gegenhalten und mutiert unmerklich zum Nachahmer seines Gegners. Im Falle Trump: Er ist grob, also sind seine Kritiker auch grob. Er verdreht die Fakten, also tun es seine Kritiker auch, nur in die andere Richtung. Er dämonisiert seine Gegner und seine Gegner dämonisieren ihn zurück. Diese Annäherung an den Gegner, Enemy Assimilation im Englischen genannt, führt für viele Journalisten zu Reputationsverlusten. Sie führt aber auch bei den Lesern zu Einkommensverlusten, wie am Freitag an der Börse zu besichtigen war.
Gold and silver prices continue to slide after reaching record highs earlier this month.
Gold minus 13%, Silber minus 35%. Die Anleger verloren binnen eines Tages 7 Billionen US-Dollar an Wert. Und warum? Tja, weil es den Anlegern in den Medien als Gewissheit verkauft worden war, dass Trump den scheidenden Chef der US-Notenbank durch einen Lakaien ersetzen wird. Trump wolle einen schwachen Dollar, er wolle billiges Geld um jeden Preis. Das war die Erzählung. Und dann kam die Wirklichkeit dazwischen. Trump nominierte am Freitag mit Kevin Warsh einen Ordoliberalen aus der Schule von Milton Friedman. Der Harvard-Absolvent und ehemalige Fed-Gouverneur ist ein Befürworter der strikten Geldpolitik, wie er in einem Interview im vergangenen Jahr klargestellt hat. Inflation, sagt er, sei kein Zufall und kein Schicksal, sondern eine bewusste Entscheidung, eine Entscheidung der Notenbank.
I believe what Milton and you just channeled, which is inflation is a choice. inflation and ensuring price stability was granted to the Federal Reserve by the Congress, most recently in a review of its statutes in the 1970s, so that there would be one agency that would be responsible for prices. No more blaming the other guy.
Insbesondere plädiert Kevin Warsh für eine Verkürzung der Notenbankbilanz, was dem System Geld entziehen würde. Er will nicht, dass die Notenbank weiter Aktien, Anleihen kauft. Sie soll das Geld knapp halten. Sie erzeugt damit Geldwertstabilität. Tja, das Kartenhaus der düsteren Prophezeiung ist bei so einem Nominierungskandidaten zusammengebrochen. Der Dollar stieg, die Kurse von Gold, Silber erlitten einen Schwächeanfall. Und die Medien haben ihre Leser und Zuschauer falsch informiert, wochenlang. Sie haben Trump etwas unterstellt, was er dann gar nicht getan hat. Dasselbe beim Thema Grönland übrigens. Es ging am Ende anders aus als von den großen Untergangsapologeten prophezeit. Trump sagte, die USA brauchen Grönland.
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
Und viele werteten das als ganz konkrete Ankündigung einer Invasion. Boots on the ground. In Wahrheit hatte Trump mal wieder geblufft. Die Besetzung eines anderen NATO-Landes erfolgte nicht. In Davos gab Trump persönlich die Entwarnung.
I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Die aufgestaute Erregungsenergie der Medien war binnen weniger Minuten verpufft. Fazit. Mag der Unterschied zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit im Falle von Trump zuweilen nur graduell sein, so ist er doch entscheidend. Der wahre Trump ist doch anstrengend genug. Journalisten sollten ihn beschreiben, nicht bekämpfen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Katastrophenschutzexperte Albrecht Brömme spricht über den jüngsten Anschlag auf das Stromnetz in Berlin und wie man kritische Infrastruktur in Zukunft besser schützen kann.
Die eleganteste Methode, Berlin zu treffen, ist ja nicht, dass man irgendwo ein Feuer unter einer Hochspannungsleitung legt, sondern dass man mit Cyberangriffen das Ähnliche tut, mit noch größerer Wirkung.
Anne Schwede erklärt die Talfahrt des Bitcoins und wir schalten nach Saudi-Arabien, wo die Wirtschaftsministerin auf Dienstreise ist. Naja, und dann verabschieden wir uns noch von Rita Süssmuth. Blackout in Berlin, ein Brandanschlag auf ein Stromkabel, hat Anfang des Jahres gezeigt, wie verletzbar so eine Hauptstadt ist. In Teilen der Stadt fielen tagelang der Strom, die Heizung und das Netz aus. Und plötzlich stand eine Frage im Raum, die viele bis dahin verdrängt hatten. Wie krisenfest ist eine solche Millionenstadt eigentlich? Auch der Berliner Senat ringt mit dieser Frage und hat deshalb eine Expertenkommission eingesetzt. Ihr Auftrag, Schwachstellen analysieren, Lösungen entwickeln, Berlin widerstandsfähig machen. Gegen technische Ausfälle, Naturkatastrophen, gezielte Anschläge, auch Raketenangriffe. In der Kommission sitzen unter anderem der Chef der Charité, eine frühere Bahnmanagerin, ein ehemaliger Brigadegeneral und Berlins bester Mann, Albrecht Brömme. Der Mann ist 72 Jahre alt. Er war viele Jahre Präsident des Technischen Hilfswerks. Davor Leiter der Berliner Feuerwehr, und zwar der jüngste in der Geschichte der Stadt. Mit seinem Ruhestand, das hat irgendwie nie richtig geklappt. Er kümmerte sich in der Corona-Krise um die Infrastruktur in Berlin. Und als die große Migrationswelle aus der Ukraine in die Stadt schwappte, tja, da musste sich ja einer mal um die Unterkünfte für die Menschen kümmern. Albrecht Brömme, ja wer denn sonst? 2025 veröffentlichte er sein erstes Buch, Deutschland in der Krise. Ein Plädoyer für die Vorbereitung auf sämtliche Krisen, Pandemien, Cyberattacken, Kriege. Doch der Anschlag auf das Berliner Stromnetz, es war der größte Anschlag, den die Stadt kannte seit dem Krieg, der hat ihn nochmal auf den Plan gerufen. Der regierende Bürgermeister holte ihn zurück, Rente später, jetzt erstmal Berlin retten. Wie er auf den Zustand der kritischen Infrastruktur, das sind die Wasserwege, das sind die Verkehrswege, das ist das Stromnetz, das ist die Wasserversorgung, das sind die Mobilfunknetze, wie er auf all das blickt und wie jeder Einzelne sich auf den Katastrophenfall vorbereiten kann und muss, das verrät er uns jetzt. Los geht's. Schönen guten Morgen, Albrecht Brömme.
Guten Morgen.
Mit Ihrem Ruhestand, das scheint irgendwie nicht zu klappen. Sie sind schon wieder verabschiedet und zurückgeholt worden für die kritische Infrastruktur, um diese zu retten, richtig?
Das ist richtig. Ich bin jetzt sehr erfahren, aus dem Ruhestand wieder in das quasi Berufsleben zu treten.
Nun hatten wir diesen riesigen Stromausfall in Berlin. Der hat die Politiker offenbar aufgeschreckt. Und es war auch tatsächlich ein historisch bedeutsames Ereignis. So viele Menschen waren noch nie ohne Strom über so lange Zeit.
Richtig, es war eine große Menge von betroffenen Menschen, von betroffenen Firmen und das Ganze noch in einem Winter, wo es ziemlich kalt war.
So, nun war das ja eine Splittergruppe. Wir haben ja noch mehr Angst vor allem Möglichen, zum Beispiel vor Putin. Wie angreifbar ist so eine Millionenstadt eigentlich? Gibt es neuralgische Punkte, wo ich hier wirklich den Strom und das Licht ausschalten kann?
Es gibt solche neuralgischen Punkte und blöderweise kann man die auch offiziell und öffentlich im Internet nachschauen. Und wenn man dann ein bisschen nachdenkt und Bescheid weiß, weiß man auch, wo man was anstellen müsste, um Berlin ein bisschen zu ärgern.
Das ist ja mehr als ein bisschen ärgern. So eine 4-Millionen-Stadt, den Strom auszuschalten, hat ja Folgen, oder?
Der Strom ist das A und O bei den kritischen Infrastrukturen. Alles andere kann man noch überbrücken oder da kann man sich helfen. Aber wenn kein Strom mehr da ist, die Heizung nicht geht, das Licht nicht mehr geht, dann sind unsere Nerven erstmal blank.
Wie lange hält so eine Stadt aus? Oder bedeutet das gleich am Anfang viele Tote, weil die Krankenhäuser nicht ausreichend, nehme ich an, Notstromaggregate haben, viele Altersheime und Ähnliches, die Erzeugung von Lebensmitteln? Also gibt es ein Szenario, ein Worst-Case-Szenario für einen Stromausfall in Berlin?
Ich bin gerade dabei, jetzt sowas zu erarbeiten für den Senat von Berlin, mithilfe der Fachleute bei den Unternehmen. Und da ist die Frage, wie lange halten wir denn durch? 5 Tage, 10 oder 15 Tage? Das ist für mich so ein Raster, wo ich da herangehen werde. Also noch gibt es da kein festes Szenario. Krankenhäuser sind in vielen Fällen noch durchhaltefähig. Altenheime und Pflegeheime eher nicht. Und die haben oft in einigen Fällen noch nicht mal Einspeisungspunkte für Notstromaggregate. Und das müssen wir ganz schnell ändern.
Aber kann man so eine Stadt überhaupt schützen?
Nicht perfekt, aber besser.
Strom ist das eine, was ist mit der Gasversorgung und damit auch der Heizung, was ist zum Beispiel aber auch mit Wasser, mit Trinkwasser, mit Abwasser, mit den Toiletten?
Also Frischwasser und Abwasser hängen unmittelbar mit zusammen. Beides fällt in die Zuständigkeit der Berliner Wasserbetriebe und die sind Gott sei Dank in einem hohen Maße resilient, weil sie sich seit Jahren darum vorbildlich gekümmert haben. Für mich ist also das Thema Wasser und Abwasser kein großes Sorgenkind. Beim Gas ist schon etwas größer und beim Strom ist es im Moment noch am größten.
Was ist mit unseren Mobilfunkmasten? Anschläge darauf könnten ja schnell auch die Orientierung in einer solchen Stadt einschränken, dass die verloren geht und dass man gar nicht mehr weiß genau, wo man sich hier eigentlich befindet. Gar nicht zu reden von der Kommunikation.
Wenn ein Mast ausfällt oder 2 oder 5, dann bringt es noch nicht das ganze Netz zum Erliegen. Dann hat man lokal einen schwachen Empfang oder einen sehr schlechten Empfang und kann auch vielleicht nicht mehr alle Dienste nutzen. Am längsten habe ich es selber gemerkt, auch bei dem Stromausfall Anfang Januar, ist noch eine Kommunikation, also Telefonieren, Sprachtelefonie mit mäßiger Qualität möglich. Alles andere, schon selbst SMS verschicken, war nicht mehr möglich.
Untersuchen Sie eigentlich auch den Fall eines Raketenangriffs auf Berlin, eines Bombenangriffs? Ende Zweiter Weltkrieg ist den einen oder vielleicht anderen auch noch in Erinnerung. Das wird heute wieder diskutiert. Ist das Teil des Prüfauftrages?
Es gehören alle Szenarien dazu und da will ich auch einen Raketeneinschlag, warum er passiert, nicht ausschließen.
Haben wir Bunkerplätze für eine nennenswerte Anzahl von Menschen?
Nicht mehr. Die sind mal alle aufgegeben worden, als der ewige Frieden schien ausgebrochen zu sein, Anfang der 90er Jahre. Die Bunker wurden zum Teil verscherpelt. Es gibt Hochbunker, die sind heute Museen. Und das Bundesinnenministerium hat jetzt alle Kommunen gefragt, mal zu melden, welche Räume denn als Schutzraum geeignet sind oder wären. Und da zählen natürlich in Berlin die U-Bahnhöfe, unterirdische Straßen, verlaufende Straßen und sowas dazu. Da könnten schon viele Leute Schutz suchen, damit ihnen nichts auf den Kopf fällt, aber mehr auch nicht.
Wie ist die Nahrungsmittelversorgung eigentlich in den Kliniken, in den Altersheimen? Alles ist ja outgesourced worden irgendwann. Das muss von irgendwoher kommen, aber auch der Privathaushalte. Wie läuft das mit unserer Lebensmittelversorgung?
Wenn jeder so ein bisschen Vorsorge für sich selbst getroffen hätte, und ich glaube, das Interesse, das zu tun, ist jetzt auch nach dem Stromausfall in Berlin deutlich gestiegen, auch über die Grenzen der Stadt hinaus. Aber es ist nach wie vor so, wenn ein Supermarkt nicht mehr beliefert werden kann, nehmen wir an, der könnte noch die Kassen bedienen und Waren verkaufen beim Stromausfall, dann ist der nach 3 Tagen ist die Hälfte der Regale leer, weil eben die Lieferung nicht mehr kommt.
Ich war neulich bei einem Vortrag eines Menschen aus der Schwarzgruppe, der berichtete von Cyberangriffen auf das elektronische Kassensystem. Wenn die Kassensysteme lahmgelegt würden, würden die Verkäuferinnen eigentlich den Laden dicht machen, weil dann wird nichts verschenkt, dann ist ein solcher großer Supermarkt geschlossen. Das heißt, könnte man eine solche Stadt lahmlegen, ernährungstechnisch, indem man die Kassensysteme der Supermarktketten attackiert?
Die eleganteste Methode, Berlin zu treffen, ist ja nicht, dass man irgendwo ein Feuer unter einer Hochspannungsleitung legt, sondern dass man mit Cyberangriffen das Ähnliche tut, mit noch größerer Wirkung.
Verstehe. Also jetzt, als die Stadtteile im Süden Berlins betroffen waren, war den meisten ziemlich sauer auf die Politik. Warum dauert das so lang? Was sagen Sie als Experte? Hat das lang gedauert oder geht's gar nicht schneller?
Als erstmal fand ich es ganz großartig, dass die Netzbetreiber schon sehr schnell gesagt haben, es dauert länger. Und sie haben einen Zeitraum angegeben, in dem es mit Sicherheit wieder repariert sein müsste, wenn es keine Rückschläge gibt. Und dann war es noch einen Tag schneller fertig und das haben dann alle sich über den großen Erfolg gefreut, zu Recht. Denn unter diesen Umständen im Winter in diesen schmalen Löchern zu arbeiten und unter schwierigsten Umständen, technischen Umständen, diese Kabel zusammen zu verbinden, das muss man schon können. Und da können auch nicht 1000 Leute arbeiten, sondern immer nur 3 oder 4 in einer Baugrube. Also Respekt. Die Politik kann daran nichts ändern. Die Politik kann nur helfen, dass die Betriebe auch genug Geld bekommen haben, die Resilienz nach und nach zu verbessern. Denn vieles ist eine Frage des Geldes.
Also war es jetzt eine lange oder eine kurze Reparaturzeit
für Sie? Die Reparatur war für den Schaden erfreulich schnell.
Erfreulich schnell. Wie geht das jetzt weiter? In Ihrer Kommission ist der Chef der Charité und noch 2 andere berühmte und auch erfahrene Menschen aus dieser Stadt. Aber wie geht das weiter? Was genau ist Ihr Arbeitsauftrag eigentlich? Macht Berlin sicher oder zeigt mir erstmal die Unsicherheitsstellen?
Also der Auftrag, wir haben ihn noch nicht schriftlich, aber mündlich schon, betrachten Sie mal selbstkritisch und kritisch die Resilienz und zeigen Sie Schwachpunkte auf und zeigen Sie, wo man was verändern muss. Und wir wollen diesen Bericht an den Senat, geplant ist im Mai abzugeben, da müssen wir aber sehr fleißig sein.
Und das heißt, Ihr Ruhestand ist jetzt für immer verschoben oder glauben Sie tatsächlich, im Mai gehen Sie dann?
Nee, da läuft ja noch die Geschichte bei der Innenverwaltung mit dem Katastrophenschutz weiter.
Ja.
Das ist noch eine andere Aufgabe. Wie lange die läuft, weiß ich nicht. Ich wage inzwischen keine Prognosen mehr, was meinen Ruhestand betrifft.
Aber
ich freue mich immer wieder drauf. Es ist ein schöner Zustand. Ich habe den jetzt fast 3 Wochen lang genossen.
Sie sind persönlich resilient offenbar.
Ja.
Und sind zu Hause auch vorbereitet? Ist eigentlich der oberste Katastrophenschützer ist vorbereitet auf die Katastrophe, die große?
Es gibt da so einen Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Das ist bei mir aber nicht so der Fall. Ich habe Schlafsäcke, ich habe einen offenen Kamin, ich habe Feuerzeuge, ich habe Streichhölzer, ich habe Brennholz da. Und ich habe auch Rollläden, um zuzumachen, wenn das Licht nach außen scheint und man nicht zu viele Gäste haben will, die man nicht haben will. Aber ich habe auch zu meinen Nachbarn gute Kontakte. Jeder weiß ungefähr, was der andere so machen kann. Und wenn es um den Schwur kommt, dann wird man sehr eng zusammenrücken.
Herr Brömer, dann sind wir bestens vorbereitet auf den Katastrophenfall, von dem wir beide hoffen, dass er nicht eintritt, richtig?
Ich hoffe sehr. Aber wenn ich mich jetzt dafür festlegen müsste, ob er garantiert nicht eintritt, dann sage ich natürlich leider nein.
Keine Garantie?
Ohne Garantie.
Danach.
Aber es lohnt sich garantiert, sich darauf besser vorzubereiten.
Ja, okay. Das werden wir jetzt alle tun. Ich bedanke mich und wir starten gestärkt um diese Informationen in den Tag. Vielen Dank, Herr Brömer.
Ich wünsche eine fröhliche Woche.
Sie haben heute zum 2. Mal eine Frau an die Spitze des Parlaments gewählt. Ich freue mich darüber, dass sich damit eine Tradition auszubilden beginnt, von der ich hoffe, von der ich hoffe, dass sie auch anderen Frauen Mut macht, politische Verantwortung zu übernehmen.
Rita Süssmuth am 25.11.1988 im Deutschen Bundestag. Damals in Bonn, die Mauer stand noch, da wird die CDU-Abgeordnete zur Bundestagspräsidentin gewählt. Dass es damals noch so etwas Besonderes war, dass sie als Frau in dieses Amt gewählt wurde, zeigt, es waren andere Zeiten. Nun ist Rita Süssmuth im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie war nicht nur Bundestagspräsidentin, sie war im Kabinett von Helmut Kohl an der Spitze des Ministeriums für Familie, Jugend und Gesundheit ein Unikum. Sie war gläubige Katholikin und für CDU-Verhältnisse in den 80ern äußerst liberal. Beim Thema Abtreibung zeigte sie sich offen. Während der AIDS-Krise setzte sie sich dafür ein, HIV-Infizierte nicht auszugrenzen. Und das in einer Zeit, in der diese Krankheit als großes Stigma galt.
Für mich ist ganz wichtig, dass wir entsprechend dem Grundsatzprogramm in der Politik den Schwächsten in der Gesellschaft unsere Hilfe nicht verweigern.
Die Frau war eine Marke für sich. Sie war das Gesicht einer anderen CDU, anders als Dregger, Wörner, Franz Josef Strauß. Wärmer, christlicher, eine Brückenbauerin. Ich glaube, wir werden sie vermissen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da ist die Wirtschaftsministerin ausgeflogen, Katharina Reiche, setzte sich mit einer Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien ab. Und mit dabei Jonathan Packroff aus dem The Pioneer Politik-Team. Mein Podcast-Kollege Stefan Lischke hat ihn angerufen, um mal zu horchen, was da eigentlich los ist.
Guten Morgen, Jonathan.
Guten Morgen.
Jonathan, der Reichtum Saudi-Arabiens begründet sich bekanntermaßen in den gigantischen Ölvorkommen. Dabei will auch Deutschland eigentlich perspektivisch weg von den fossilen Brennstoffen. Darum die Frage, was macht die Ministerin in Riad?
Reiche sucht neue Partner, denn die Exporte in die USA und nach China schwächeln bekanntermaßen und da braucht es neue Abnehmer. Saudi-Arabien hingegen ist auf Diversifizierungskurs. Das heißt, man will weg vom reinen Ölgeschäft und hin auch zu anderen Energieformen wie Gas und erneuerbaren Energien und Wasserstoff. Und da hat die deutsche Industrie natürlich ein Interesse dran. Es sind schon 800 deutsche Unternehmen in Saudi-Arabien aktiv. Das soll jetzt ausgebaut werden. Zuletzt gab es auch Probleme, denn der niedrige Ölpreis macht dem Land zu schaffen. Das riesige Projekt The Line, eine gigantische Stadt mitten in der Wüste, musste schon auf Eis gelegt werden.
Jonathan, die Ministerin ist ja nicht alleine gereist. Wen hat denn Katharina Reiche mitgenommen aus der Wirtschaft nach Saudi-Arabien?
Ja, die Delegation ist sehr prominent besetzt, vor allem natürlich aus dem Energiebereich. Die CEOs sind zum Beispiel dabei von Uniper, von Siemens Energy und von Sefe, was früher als Gazprom Germania bekannt war. Auch die Stahlbranche ist vertreten, zum Beispiel der CEO von ThyssenKrupp, Miguel Lopez. Insgesamt sind 35 Wirtschaftsvertreter dabei, 11 davon aus dem Start-up-Bereich, denn auch das ist der Wirtschaftsministerin wichtig, ihnen Kontakte zu potenziellen Kunden und Investoren zu ermöglichen.
Wichtig ist natürlich immer, wer sich vor Ort Zeit nimmt für ein Treffen für diesen Besuch aus Deutschland. Wer sind denn Ihre Gesprächspartner vor Ort in Saudi-Arabien?
Gestern war ihr wichtigster Gesprächspartner der saudische Energieminister, Prinz Abdulaziz bin Salman. Er gilt als zweitwichtigster Minister des Landes und ist ein Halbbruder des Kronprinzen Mohammed bin Salman, dem faktischen Herrscher des Landes. Heute geht es weiter in die Stadt Jeddah zur Grundsteinlegung von zwei Werken von Mercedes-Benz Trucks und von dem Maschinenbauer Liebherr. Der saudische Energieminister hat sich übrigens spontan entschlossen mitzukommen. Für Umweltminister Carsten Schneider, der letzte Woche da war, hatte er leider keine Zeit. Am Mittwoch kommt übrigens noch der Kanzler nach Riad. Man sieht also, für die Bundesregierung ist das ein wichtiger Partner.
Danke, Jonathan, nach Saudi-Arabien. Wir bleiben in Kontakt.
Danke dir.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da reiben sich alle die Augen nach diesem starken Preisverfall. Wir sprachen darüber. Gold, Silber, Bitcoin war auch betroffen. Wir schalten jetzt wieder zu Anne Schwedt nach New York. Sag uns, Anne, geht das jetzt weiter runter?
Ja, danach sieht es vorbörslich tatsächlich aus. Nach diesem Preissturz ist die zentrale Botschaft, die Rallye ist zwar nicht zwangsläufig vorbei, aber wir sind in einer brutal volatilen Korrekturphase. Gold hat nach dem Rutsch unter die 5.000-Dollar-Marke am Freitag vorbörslich nochmal etwa 5% verloren. Silber nach einem 30%-Einbruch weitere gut 4%. Auslöser sind Gewinnmitnahmen nach der Rekordrallye, ein festerer Dollar und die Nominierung von Kevin Warsh als Notenbankchef. Er gilt ja eher als zinshart. Das stärkt den Dollar und macht US-Staatsanleihen wieder attraktiver zu Lasten von Gold und Silber. Wichtig ist aber auch, selbst nach diesem Crash liegen beide Metalle seit Jahresbeginn immer noch im Plus. Silber rund im mittleren 10er-Prozent-Bereich, Gold etwa im hohen einstelligen Bereich. Viele Analysten sprechen einfach von einem Luftloch nach einem außergewöhnlichen Anstieg und sehen den längerfristigen Aufwärtstrend noch intakt. Vorausgesetzt, Warsh signalisiert später keinen deutlich strengeren Zinspfad. Ähnlich ist es auch bei Bitcoin. Der Kurs ist unter 80.000 Dollar gefallen, weil der stärkere Dollar und das Vertrauen in eine unabhängigere Fed den Reiz von Krypto als Alternativwährung kurzfristig mindern, Gabor.
Und dann, Anne, was erwartet die Anleger sonst noch in dieser Woche?
Ja, da stehen wieder einige Konjunktur- und Unternehmensdaten an. Makroseitig steht vor allem der US-Arbeitsmarkt im Fokus. Neben frischen Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor kommen Schritt für Schritt diese Woche die Jobzahlen rein. Von offenen Stellen über die ADP-Privatbeschäftigung bis hin zum großen Finale am Freitag mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht und der Arbeitslosenquote. Diese Daten entscheiden ja mit, ob die Märkte weiter auf baldige Zinssenkungen setzen können oder die Hoffnung erstmal dämpfen müssen. Parallel läuft die Berichtssaison auf Hochtouren. Alphabet, Amazon und AMD liefern ein Update zur KI- und Cloud-Story, während Pharma-Riesen wie Merck und Pfizer zeigen, wie robust Gewinne im defensiven Gesundheitssektor sind. Insgesamt also eine Woche, in der wenige Ausreißer nach oben oder unten reichen können, um die Stimmung an den Märkten spürbar zu drehen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass ein Pinguin selten allein kommt. Die Adelie-Pinguine am Südpol zum Beispiel, die sind gar nicht gern allein. Bisher dachte man in Forscherkreisen, dass es in der Antarktis etwa 20.000-30.000 von diesen Adelie-Pinguinen gibt, doch weit gefehlt. Bei einer vor kurzem stattgefundenen Expedition hat man herausgefunden, dass, Vorsicht, es mehr als 1 Million dieser Tiere gibt. Es ist eine der größten Pinguinkolonien der Welt, die man da jetzt entdeckt hat. Die Vögel leben nämlich gut versteckt auf den Danger-Inseln vor der Küste der Antarktis, also abgeschieden und durch den eisigen Ozean nur sehr schwer erreichbar. Mittendrin in der Pinguin-Forschungsexpedition war natürlich eine deutsche Behörde, und zwar das Umweltbundesamt, vertreten durch den Ökologen Fritz Hertel.
Pinguine bis zum Horizont. Das Wasser ist voller Pinguine, die schwimmen dort, die putzen sich da, und an Land ist alles voller Pinguine. Die sitzen überall und brüten.
Schon 17 Mal war Fritz Hertel in der Antarktis. Dort hat er Pinguine per Drohne gezählt und auch Sender an den Tieren angebracht. Warum eigentlich? Tja, das hat er dem MDR im Interview erzählt.
Wir möchten wissen, wo liegen die Hauptnahrungsgebiete der Pinguine zur Brutzeit. Wenn jetzt zum Beispiel ein Trawler kommt und Krill fischt, dann fehlt dem Pinguin plötzlich die Nahrung. Und dann würden die Jungen alle zugrunde gehen. Unser Ziel ist eigentlich, die Hauptnahrungsgebiete der Pinguine mit schützen.
Es lebe der Pinguin mit deutscher Hilfe in der Antarktis. Ich wünsche Ihnen uns allen einen eiskalten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Extreme, I rock a mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle, dance, rush the speaker that booms, I'm killing your brain like a poisonous mushroom, deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony, love it or leave it, you better gain weight, you better hit the bullseye, the kid don't play, and if there was a problem, yo, I'll solve it, check out the hook while my DJ revolves it, ice.